1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Sehr geehrter Herr Bauer, wenn ich mir heute gestatte, diesen Brief Ihnen vorzulegen, so geschieht dies in der Hoffnung, Ihre Mithilfe zu erhalten bei der Ergreifung eines wegen vielfachen Mordes gesuchten Mannes. Ich habe Grund zur Annahme, dass sich Adolf Eichmann unter falschem Namen in einem Vorort von Buenos Aires, Argentinien, aufhält.
Und was willst du jetzt tun?
Ihn in Deutschland vor Gericht stellen.
Ja. Gut.
Aber ich weiß nicht wie. Ich weiß einfach nicht wie.
Dein heiliger Zorn, der ist gut. Der hält dich jung.
Nein. Mein Zorn ist begleitet von Ohnmacht. Und die macht mich alt.
Wenn Sie sich jetzt wundern und sich sagen, von dem Film habe ich doch schon was gehört, der Staat gegen Fritz Bauer, dann haben Sie völlig recht, der ist schon in der vergangenen Woche angelaufen. Ein Film über diesen mutigen Juristen mit einem überragenden Burkhard Clausen in der Hauptrolle. Aber in der vergangenen Woche am Samstag hatten wir diesen sehr spannenden Radio Day zu den neuen Nachbarn, zu den Flüchtlingen in Deutschland. Und deshalb reichen wir diesen Film und das Gespräch mit Burkhard Clausen und mit dem Regisseur Lars Kraume nach in dieser Sendung. Ebenfalls reichen wir nach eine hinreißende Komödie, die auch schon in Deutschland läuft und zwar mit Riesenerfolg. Alles steht Kopf, also Inside Out. Da hatten wir die große Ehre, die Macher hier bei uns begrüßen zu dürfen, einen inzwischen ja geradezu legendären Animationskünstler, nämlich Pete Docter, Oscar-Preisträger. Der wird uns erklären, zusammen mit seinem Produzenten, wie er eben das Innenleben dieses Mädchens entwickelt hat. Und natürlich gibt es auch jede Menge aktuelle Filme, die jetzt gerade angelaufen sind. In dieser Woche zum Beispiel 2 Bestseller-Verfilmungen. Er ist wieder da, der Hitler-Film, wir werden darüber gleich reden. Und Der Marsianer, da haben wir uns eine Fachkritik ins Haus geholt, einen Planetenforscher, der genau erklären kann, wie realistisch dieser Film auf dem Markt ist. Aber hier haben wir jetzt erstmal James Brown mit I Got You.
Sie vertreten hier also die nationale Sache.
Nun, Sie haben sich ja länger nicht blicken lassen.
Ich teile mir meine Zeit eben ein.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Es war ein Riesenbestseller und zwar der Roman Er ist wieder da, 2 Millionen Mal allein in Deutschland verkauft, in 27 Sprachen übersetzt, diese Wiederkehr eines Zombies. So müssen wir es ja sagen. Hitler ist also wieder in Deutschland, hält so eine Art Heerschau und sieht sich im Lande um. Und damit hallo und herzlich willkommen. Hannelore Haider ist da, hat das Buch auch gelesen. Jetzt haben wir gemeinsam die Verfilmung gesehen. David Vnent hat diesen Film gemacht, der übrigens ja schon mit der Kriegerin das Thema Neonazi sehr ernsthaft und sehr eindrucksvoll behandelt hat. Dann hat er sich jetzt ganz offensichtlich auf die Bestseller-Verfilmungen geworfen. Feuchtgebiete, ein Riesenerfolg. Jetzt also dieser Film, thematisch durchaus verwandt, eben mit seinem Debüt mit der Kriegerin. Hannelore, vielleicht sollten wir erstmal für die Leute, die den Roman jetzt auch nicht kennen, was man sich gar nicht vorstellen kann, Geschichte kennt wahrscheinlich jeder, einfach mal schildern, wie taucht dieser Hitler plötzlich in unserer Gegenwart auf? Wird das in irgendeiner Weise auch vielleicht motiviert sogar oder ist er einfach wieder da?
Er ist einfach wieder da. Er wacht auf einem Hinterhof in Berlin-Mitte auf. Ihn finden 3 so fußballspielende Jungs und die sagen, ey, krass, Spinner. Also damit ist eigentlich so eine bestimmte komödiantische Tonart in dem Buch vorgegeben, die der Film dann übrigens auch gern aufnimmt. Hitler meint die Sache ganz ernst. Der fragt, ob seine Generäle neben ihm liegen. Hitler ist also eigentlich keine Witzfigur, sondern er ist ganz ernst, Herr Hitler, und findet Unterschlupf in einem Zeitungskiosk und erfährt da aus der Zeitung, was mit diesem Deutschland los ist. Und beschließt, dass dieses offensichtlich ganz verwirrte Deutschland und gerettet werden muss. Und er hat ja die Message, die ist immer noch in seinem Kopf. Und da trifft sich praktisch der beinharte Ideologe und er trifft auf die Vergnügungs-, die Vermarktungsindustrie. Das heißt, ein Privatsender entdeckt ihn und macht ihn zum großen Medienstar.
Und zwar ist damit der Film ja eigentlich beides oder versucht beides zu sein. Einmal Gesellschaftssatire, dann wird ihm geschildert, wie reagieren die Leute eben auf Hitler, wenn er wieder da ist. Und zum anderen eben Mediensatire, weil er zeigt, wie die Medien eigentlich alles durchwinken. Ist völlig egal, der funktioniert, der bringt Quote, sie packen ihn dann in jedes Format dieses Senders. Und mein Problem ist eigentlich, Hannelore, gewesen, dass ich finde, dass beides geht irgendwie nicht zusammen. Also es ist einfach zu viel in so einem Film reingepackt worden, als Versuch, auch sehr klamottig manchmal zu erzählen. Es gibt großartige, lustige Szenen, aber diese beiden Elemente, also die Gesellschaft zu kritisieren und die Medien gleichzeitig, also die sprengt für mich den Film.
Ja, weil David Vnent über das Buch hinausgeht und ich bin eigentlich ganz dankbar dafür. weil diese Mediensatire geschenkt. Das Buch ist geschrieben 2010 oder es spielt 2011. Er hat es jetzt in das, im Film ist die Handlung in das Jahr 2014 übertragen. Das heißt, wir haben eine ganz andere gesellschaftliche Situation und gerade für einen Herrn Hitler ist natürlich der Zustrom der vielen Flüchtlinge und die Fremden und das ist für ihn alles ganz schrecklich. Er entwickelt ja vor laufender Kamera weiter seine Rassentheorien. Das heißt, es ist schon verschärft worden. Es ist ein Trick gefunden oder eine Möglichkeit gefunden worden, sozusagen unsere Realität jetzt neben der Klamotte, neben der Mediensatire noch in den Film zu holen, indem man mit einem ganz kleinen Filmteam wirklich und diesem ausstaffierten Hitler auf die Straße gegangen ist. Die japanischen Touristen machen da fröhlich ihre Selfies mit ihm. Es gibt aber auch Szenen, wo man sieht, wie die Leute wirklich auch auf Hitlers Argumentation anspringen. Mhm. Das Problem für mich, ich finde die Idee erstmal sehr gut und es spricht auch wirklich für diesen Regisseur, der nicht einfach ein Buch verfilmt, auch bei Feuchtgebiete nicht, fand den Film besser als das Buch zum Beispiel, sondern der wirklich eine eigene Werft da reinbringt. Problem für mich ist, dass man nicht ganz genau trennen kann. Ja. Was sind hier doch vielleicht Schauspieler und was sind hier die normalen Leute auf der Straße? Denn wenn das alles wirklich Normalbürger wären, wäre es wirklich erschreckend. Dann wäre es ein grandioser Film. Man traut ihm nicht. Es gibt Menschen, die haben einen schwarzen Balken, die sind also unkenntlich gemacht. Dann gibt es Menschen, die frontal in die Kamera sprechen, auch Nazis, aber auch ganz normale Leute und diesem Hitler auf den Leim gehen. Und da bin ich mir eben nicht sicher, was er mit mir macht. Ich bin ständig am Rätselraten und das hat mich wirklich gestört.
Finde ich einen ganz wichtigen Punkt, übrigens diese Unentschlossenheit, nicht genau zu sagen, was ist ja real, was ist inszeniert, ist eine Strecke, aber auf der anderen Seite, finde ich, ist eben auch Hitler selbst, so blöd wie das jetzt klingt, ein Problem, das ist er sowieso, aber das ist er auch in diesem Film, weil ich finde, im Verlaufe des Films, so wie Oliver Masucci ihn spielt, also ein Burgtheater-Schauspieler übrigens, wird er im Verlauf des Films immer harmloser, immer normaler, also er hat nachher sowas Onkelhaftes irgendwie und überhaupt nichts bedrohlich Dämonisches mehr, das ist für mich ein Problem und das andere ist, ich finde, man hätte schon zeigen müssen, was er dann tatsächlich auslöst, also sozusagen als moderner Populist, haben wir in anderen Ländern durchaus sehr erfolgreich, was er auslöst im Volk und das funktioniert für mich eigentlich nicht, denn die Menschen, das könnte man als Hintertür immer sagen, könnten immer noch annehmen, er sei einfach ein Verrückter, der Hitler spielt.
Ja, das ist richtig. Es gibt eine harsche Szene in diesem Film, Gudrun Ritter zum Glück, eine wirklich, da braucht es auch eine Charakterdarstellerin, die überhaupt nicht drüber nachdenkt, ob das jetzt ein Fake ist oder ob das ein echter Hitler ist, die einfach sagt, Verbrecher raus hier. Alles andere, der wird onkelhafter und harmloser, weil die Umwelt ihn so nimmt. Egal, ob man sich amüsiert und denkt, das ist hier irgendeine Comedy oder ob man wirklich denkt, ach ja, Hitler, ganz Unrecht hatte er ja nicht. Es ist egal, aber die Reaktionen sind eben doch erschreckend eigentlich, wenn sie so stimmen und so wahr sind. Und der Film verstärkt diesen Effekt ja noch, indem er auch Dokumentaraufnahmen von wahren Populisten in den Film reinnimmt. Das heißt, ich finde, es ist ein gewagter Versuch. Er ist nicht ganz aufgegangen. Die erste halbe Stunde ist die Klamotte, die das Buch hatte. Und dann wird es eben doch kompliziert, aber vielleicht lohnt sich die Anstrengung auch für den Zuschauer, dahinter zu kommen.
Sagt Hannelore Haider über die Bestsellerverfilmung. Er ist wieder da von David Nennt. Vielen Dank, die Hannelore.
Rechnen wir es aus. Unsere Mission war ausgelegt auf 31 Souls. Zur Sicherheit gibt es Essen für 68 Souls für 6 Crewmitglieder. Das heißt, es reicht für mich allein für 300 Souls, wobei ich es auf 400 strecken kann, wenn ich rationiere. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie ich Essen für 3 Jahre anbauen kann. Auf einem Planeten, auf dem nichts wächst. Zum Glück bin ich Botaniker.
Allein auf dem Mars. Mark hat's erwischt. Sein Team ist abgereist bei einem schrecklichen Sandsturm. Ihn totglaubend haben sie ihn zurückgelassen, aber der Mann hat überlebt. Und nun erleben wir in dem Film von Ridley Scott, der Marsianer, eben diesen 10 Überlebenskampf über viele, viele Monate hinweg. Versucht der Mann, sich allein auf dem Mars durchzuschlagen. Ein 3D-Werk, eben vom Altmeister des Science-Fiction-Films. Alien hat er geschaffen und Blade Runner, also Ridley Scott, mit uns gemeinsam auf dem Mars. Und da wir uns da alle nicht so richtig auskennen, haben wir uns überlegt, fragen wir einen Mann, der viel über den Mars weiß. Einen Planetenforscher wollen wir jetzt befragen vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Professor Ralf Jaumann, den ich erstmal herzlich grüße. Hallo.
Hallo.
Und vielen Dank, dass Sie sich den Film für uns angeschaut haben, dass wir darüber reden können. Erstmal so die Frage, was ich ja ganz geschickt fand in diesem Film ist, es wird ja nie so ganz genau gesagt, wo sind wir eigentlich in welcher Zeitepoche. Es könnte eigentlich so die nähere Zukunft sein. Das wird nie gesagt. Es wirkt jetzt auch gar nicht so futuristisch. Wie wahrscheinlich finden Sie dann sozusagen in der näheren Zukunft solche bemannten Fahrten?
Also ich denke, da haben wir noch einiges an Problemen zu lösen. Nicht so unbedingt auf dem Mars. Insofern ist der Film gar nicht so weit in der Zukunft. Aber wir müssen erst mal hinkommen. Und ich denke, man sieht in dem Film das große Raumschiff, das benötigt wird, um dorthin zu kommen. Und da wird schon noch einige Zeit dauern, bis man sowas gebaut hat, bis man auch die anderen Probleme, Strahlung und so weiter gelöst hat. Aber nahe Zukunft, ja, durchaus, wenn man da ein paar 10er Jahre in Betracht zieht.
Wie wünschenswert wäre denn eine solche Expedition? Im Film sieht man ja, wenn die Truppe eben noch da ist auf dem Mars, alle gemeinsam fröhlich da forschen. Sie sammeln ja eigentlich doch nur Steine ein. Also könnte das nicht dann doch eine Maschine besser?
Naja, das ist natürlich immer so eine Sache. Sagen wir, wir Forscher sagen, eine Maschine kann das sicherlich auch. Ein Problem bei der Maschine am Mars gibt es, die müssen sie ja immer noch von der Erde steuern. Und im besten Fall dauert das Signal 20 Minuten hin, 20 zurück. Also das ist schon eine Schwierigkeit. Die andere Schwierigkeit ist natürlich die, wir wissen das auch von den Apollo-Missionen, wenn man unbemannt die Sachen macht, dann kriegen wir Forscher so auf der Erde mal ein paar hundert Gramm Probenmaterial zurück. Aber wenn man Menschen dorthin schickt, die ja viel Zeug mitnehmen, was sie nicht zurücknehmen, mitnehmen, dann gibt es da immense Mengen Platz und man bekommt in der Größenordnung von mehreren hundert Kilo Material zurück. Also für einen Forscher ist es natürlich allein schon wegen der Ausbeute des Materials durchaus betrachtenswert, sagen wir mal so. Andererseits ist es natürlich auch so, dass uns eigentlich die Neugier dorthin treibt. Ich werde es immer so oft gefragt. Ich weiß nicht, ob es wirklich notwendig ist, Menschen dorthin zu bringen, aber Menschen gehen halt nun mal dorthin, wo es interessant ist, wo spannend ist, wo Abenteuer ist. Sonst könnte ich mir auch nicht erklären, warum jedes Jahr so viele Menschen auf den Mount Everest steigen. Dort oben gibt es nur Eis und Stein und sonst nichts.
Könnten Sie sich denn für sich persönlich das vorstellen? Also wenn Sie diesen Film jetzt sehen in 3D, wir sind ja schon sehr räumlich dabei. Ne? Wir haben so einen Eindruck davon, wie der Mars so beschaffen sein könnte. Würden Sie sich selbst sowas auch wünschen?
Naja, natürlich. Ich meine, überlegen Sie, wir sitzen hier unten, wir sind Geologen oder Physiker und wir bauen uns Raumschiffe und ausgeklügelte Instrumente, aber das ersetzt natürlich nicht das, dass man dort oben ist. Und wenn Sie das mal 20 Jahre gemacht haben, dann würden Sie jede Chance nehmen, um dort oben mal eine Stunde verbringen zu dürfen.
Jetzt reisen Sie ja quasi mit Matt Damon zusammen, eben also mit dem Hauptdarsteller, und sind dann auf dem Mars, gedreht wurde in Jordanien. Für mich sah das alles total irgendwie nach Mars aus. Wie ging es Ihnen? Konnten Sie das irgendwann vergessen, dass auf der Erde gedreht wurde?
Ja, weil das ist schon sehr nahe dran. Gut, man sieht ein kleines bisschen, aber nur wirklich der absolute Spezialist, dass es da Unterschiede gibt. Aber das ist schon sehr, sehr nahe dran und man hat es schon sehr gut gemacht. Ich denke auch, die Gewaltigkeit der Berge, die da ringsrum sind, das ist genauso auf dem Mars.
Was mich sehr beeindruckt hat, war eben, dass Matt Damon, also die Figur eben dieser Mark, ja sehr pragmatisch ist. Er ist Wissenschaftler, ganz klar. Also der rechnet sich aus, wir haben es ja gerade gehört, wie er überleben kann. Auf der anderen Seite ist sein seelisches Gleichgewicht doch ziemlich ausbalanciert. Also man hat nie den Eindruck, dass er nur völlig verzweifelt ist oder in eine Depression verfällt. Meinen Sie, das ist realistisch so? Würde man da nicht völlig ausrasten und sich sagen, oh Gott, ich bin allein auf dem Mars?
Naja, Das ist eine gute Frage. Andererseits muss man sagen, Astronauten durchlaufen schon ein sehr hartes Auswahlverfahren und auch ein sehr hartes Training. Wenn Sie so überlegen, die ESA, wenn die anfängt, Astronauten auszusuchen, dann sind es mehrere tausend und am Ende bleibt einer übrig. Also ich denke schon, dass Astronauten dann wirklich zusammen mit ihrer Begabung, mit dem, was sie mitbringen und mit der Ausbildung, die sie haben, durchaus auf Extremsituationen gut vorbereitet sind.
Wie ging es Ihnen so mit diesem Überlebenskampf? Also mich erinnert das ja sehr an Robinson, nicht? Also man macht sich irgendwie die Erde untertan, nicht? Man fängt völlig neu an, man ist der Erste, das war ja Robinson auf der Insel auch. Fanden Sie das so insgesamt mit allen Einschränkungen, natürlich ist es ein Fantasy-Film, aber dann doch realistisch, fanden Sie das vorstellbar, dass der da so überleben könnte?
Ich muss dazu sagen, ich habe auch das Buch gelesen. Ja. Und Andy Weir in seinem Buch, das durchaus passagenweise etwas lang ist, hat sich natürlich extrem genau an die Möglichkeiten gehalten, die wir heute technologisch, physikalisch uns vorstellen können. Und das tut der Film auch. Also das, was sozusagen nach dem Sandsturm passiert, ist wirklich in fast allen Phasen bis dann hin zum Zurückfliegen zur Erde äußerst realistisch. Das heißt also, was er dort oben tut, wie er sich die Energie besorgt, wie er sich das Wasser besorgt, wie er seine Kartoffeln anpflanzt, das ist alles durchaus denkbar.
Es ist wirklich Hollywood, klar, aber gab es da Augenblicke, wo Sie gesagt haben, also das ist doch etwas krude, kann so nicht sein?
Der Anfang ist, man muss natürlich jetzt irgendwie, man hat sozusagen die künstlerische Freiheit, wenn man so einen Film dreht, auch Spannung reinzubringen, die jetzt vielleicht nicht so ganz auf dem Mars funktioniert. Also wir haben auf dem Mars eine Atmosphäre, die ist etwa 100 Mal dünner als auf der Erde. Auf dem Mars gibt es Stürme, aber sie können in so einer dünnen Atmosphäre natürlich nicht so einen gewaltigen Winddruck aufbauen, wie das am Anfang gezeigt wurde.
Sieht aber eindrucksvoll aus.
Ja, klar, ich sage auch, das ist, ich meine, es gibt diese Sandstürme und ganz am Anfang sieht man ja, wie dieser Staub so die Berge runterkriegt. Das ist realistisch, aber die Windgeschwindigkeiten sind nicht ganz denkbar, physikalisch. Ich fand den Film äußerst spannend, ich fand ihn äußerst gut gemacht. Ich finde, er ist sehr, sehr nahe an der Realität, trotz aller Freiheiten, die man hat, wenn man sich so einen Film spannend machen will. Also mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Ich habe noch viele andere Mars-Filme auch gesehen. In meiner Vorstellung ist er der beste, der bisher gezeigt wurde.
Sagt der Fachmann, und ich bedanke mich sehr herzlich für diese Gastkritik bei Professor Ralf Jaumann, Planetenforscher im Deutschen Institut für Luft- und Raumfahrt. Über den Marsianer rettet Mark Watney, der neue Film von Ridley Scott, ein unterhaltsames Werk, ein Hohelied auf den menschlichen Erfindergeist und auf den Willen zum Überleben. Herzlichen Dank Ihnen.
Danke.
Er war eine große, starke, eine prägende Persönlichkeit der westdeutschen Nachkriegsgeschichte. Und diese faszinierende Persönlichkeit hat schon dazu geführt, dass er auch in mehreren Filmen eigentlich porträtiert wird und dass man nachdenkt über ihn, nämlich über Fritz Bauer, Generalstaatsanwalt, ohne den, ich dachte das so ganz bewusst, ich glaube, die Bundesrepublik eine andere wäre. Es gibt einen eindrucksvollen Dokumentarfilm über ihn. Dann haben wir Im Labyrinth des Schweigens. Da ist er eine auch eindrucksvolle Nebenfigur, gespielt von dem großen, leider schon verstorbenen Gerd Voss. Und wir haben ihn jetzt als Hauptfigur auch eindrucksvoll gespielt von einem großen Charakterdarsteller, nämlich von Burkhard Klausner, der also in dem Film Der Staat gegen Fritz Bauer, so heißt er dieses Werk, eben Fritz Bauer spielt und heute mal wieder bei uns zu Gast ist, wobei ich mich sehr freue. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Robert. Hallo Knut, hallo liebe Hörer.
Und inszeniert wurde dieser Film von einem Mann, der auch schon eine ganze Reihe von wichtigen Fernseh- und Kinoarbeiten gemacht hat, jetzt also einen historischen Stoff, einen zeitgeschichtlich-historischen Stoff hier bearbeitet, nämlich Lars Kraumer. Herzlich willkommen, Lars, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Und ich habe ja schon gesagt, dieser Mann fasziniert ganz offensichtlich auch gerade Filmemacher und Macherinnen. Ist also eine Figur, die man umkreist, bei euch ein direkter Zugang zu ihm auch. Aber erstmal aus deiner Sicht, so, was hat dich an ihm so gefesselt? Warum sagtest du, ich brauche jetzt auch einen Film, wo er eben ganz konkret im Mittelpunkt steht?
Naja, es gab eben noch kein Spielfilmporträt über diesen Mann. Du hast es schon richtig gesagt, irgendwie liegt das Thema offensichtlich in der Luft. Vielleicht liegt es daran, dass die letzten Zeitzeugen sterben. Jetzt 70 Jahre nach dem Krieg. Für mich war es einfach so, diese 50er Jahre sind so die Zeit, in der meine Eltern sich kennengelernt haben. Und ich kenne die aus deren Erzählungen. Und vor allem natürlich immer so diese ganze Seite des Wirtschaftswachstums, Wirtschaftswunders und dieser der Tanztees und der Jazzmusik und diesem ganzen Kram. Und habe dann, als mein Co-Autor Olivier Guest sein sehr beeindruckendes Buch Heimkehr der Unerwünschten in Deutschland herausbrachte, der ist ein französischer Journalist, der das eigentlich zunächst in Frankreich veröffentlicht hatte, in dem es darum geht, in diesem Buch, um die Rückkehr der Juden nach Deutschland nach 45, wie überhaupt das Leben in den jüdischen Gemeinden wieder losging, und er zeichnet das so durch die Dekaden durch, und in den 60ern tritt dann natürlich irgendwie da auch Fritz Bauer auf, und obwohl ich in Frankfurt aufgewachsen bin, war mir der Bauer kein Begriff. Erst durch dieses Buch bin ich auf den aufmerksam geworden und fand ihn einfach eine wahnsinnig beeindruckende, seltene deutsche Heldenfigur.
In dem Film können wir ganz gut nachvollziehen, was er geleistet hat, Burkhard. Erstmal auch an dich die Frage, kanntest du ihn vorher? War er den Begriff vielleicht auch durch die anderen Filme?
Nee, durch die anderen Filme nicht. Er war mir ein Begriff aus meiner Studentenzeit an der FU, und er war ja einer unserer Vorbilder, was die Aufklärer, die zornigen alten Männer, die zurückgekehrt sind, wie Ernst Bloch, wie Adorno, wie Hans Mayer, die sich nichts mehr gefallen lassen wollten. Er war ein intellektuelles Vorbild. Andere Vorbilder waren die Widerstandskämpfer, die Überlebenden. Und neben den vielen Tätern gab es eben auch ein paar, an die man sich wirklich binden konnte. Und Bauer war, obwohl in Staatsdiensten, eigentlich ein Lonesome Rider, der sich gegen alle stellend wirklich als einer der wenigen früh begonnen hat zu sagen, Leute, guckt mal, was da passiert ist.
Also die Auschwitz-Prozesse hätten ohne ihn wahrscheinlich nicht stattgefunden. Nicht
stattgefunden, und angetrieben hat ihn weniger der Gedanke an Rache, das ist ja nur ein Affekt, sondern er wollte, dass die Täter bereuen und die Öffentlichkeit zur Kenntnis nimmt. Das zur Kenntnis nehmen ist ihm bis zu einem gewissen Grad gelungen. Ohne das, du hast es gesagt, wären wir heute nicht hier. in dieser Weise, aber bereut haben die Täter leider nicht.
Auch das ist Thema des Films durchaus, aber vielleicht müssen wir auch nochmal erklären, worin diese ungeheuerliche Leistung besteht. Also in dieser Zeit, er hat ja diesen berühmten Satz mal gesagt, wenn ich mein Dienstzimmer verlasse, bin ich in feindes Land, das als Generalstaatsanwalt. Also es ist ja das Umfeld, das ihr miterzählt im Film, das für ihn dann so schwierig war.
Genau, er war eben eine wahnsinnig auf sich gestellte Einzelperson. Es fängt schon damit an, dass er 48 kaum aus dem Exil zurückkehren konnte nach Deutschland, weil auch die Alliierten eigentlich einen Mann wie ihn nicht wirklich wieder in dem Justizapparat sehen wollten, weil sie gesagt haben, wir können den Deutschen keine Rachejuristen präsentieren, das kommt nicht gut an. Es ging dann über seine alten Verbindungen zur SPD, dass er einen Job in Braunschweig fand. Er war eben eine Einzelfigur und dann ging er nach Frankfurt und wurde dort Generalstaatsanwalt und auch da hatte er wahnsinnig wenig Unterstützung, weil einfach in Deutschland zu der Zeit natürlich wahnsinnig viele Nazis noch überall in den Funktionen saßen und diese Fragen, die Bauer stellte, natürlich unbequem waren.
Also da sieht man im Film genau, wie dieses Umfeld da ist, ihn versucht zu behindern, aber auch wie er da durchmarschiert. Und damit sind wir schon bei der Art, wie du es spielst, Burkhard. Am Anfang sieht man ihn mal kurz, was ich sehr kühn finde übrigens, das Original in Anfang zu stellen, eine Dokumentaraufnahme, weil man vergleicht natürlich dann das, was du machst, nämlich sehr lustvoll, knarzig, voller Energie, aber auch manchmal sehr schroff. Also wie hast du dir diesen Mann so hergenommen, dass er eben dann so uns erscheint, wie er auch im Dokumentarfilm ganz offensichtlich sich ja selbst dargestellt hat?
Ja, also wie gesagt, ich kannte zwar den Namen, aber ich wusste überhaupt nicht, wie dieser Mann aufgetreten ist, wie er gesprochen hat. Wie er sich gegeben hat. Ich bekam dann kurz vor dem Casting so ein Video, in dem er in einer Diskussion auftritt und war vollkommen fast bestürzt darüber, mit welcher Gewalt sich dieser Körper durch die Gedankenwelt des Inhabers dieses Körpers Bauer widerborstig, zerquält in ganz eigener Körpersprache, hat also das erzählt, was eigentlich geradezu überdeutlich, was für einen Weg dieser Mann gehen musste und auch gehen wollte. Also das heißt, also deutlicher als in diesem Körperapparat habe ich selten eine Persönlichkeit repräsentiert gefunden. Und das hat mich so angesprungen, dass ich sofort schlagartig diese Art für mich übernehmen wollte, bis hin zu dem schwäbischen Stuttgarter Honoratiorendeutsch. Weil ich glaube, man kann natürlich das auch zu weit treiben, aber diese historische Figur zu spielen, ist ja so eine Gratwanderung. Einerseits will man dem Menschen gerecht werden, andererseits muss man die Zeit, in der er gelebt hat, auch irgendwie auch mitzeigen. Ich glaube, dass die Aufgabe darin wirklich besteht. Und man hätte natürlich, wie Gerd Voss, der Geliebte, es allerdings eben nur für eine Nebenrolle getan hat, mit der sogenannten eigenen, bei ihm natürlichen Autorität, ist auch vielleicht, aber in einer solchen groß angelegten Lebensgeschichte, da glaube ich, bin ich mit dem Regisseur einer Meinung, waren wir von vornherein überzeugt, ein paar wirklich einprägsame Details zu zeigen. Und du hast es richtig gesagt. Es ist ziemlich kühn von uns, am Anfang das Original zu zeigen und dann sollen die Leute sich mal angucken, was wir, wie wir uns dann... Lars Kraumer hat mich gefragt, was findest du das richtig? Weil natürlich ist ihm klar, dass das eine Herausforderung ist für den Schauspieler. Ich fand das toll. Ich finde es immer noch toll.
Zumal sie im Nachhinein kam. Wir haben das erst im Schneiderraum, diesen Schnitt, Ausschnitt da gefunden und dann habe ich das eben Burkhard gezeigt und gesagt, schau mal Burkhard, wenn wir das vorne ranstellen, das ist, also es wäre natürlich was anderes gewesen, wäre ihm das die ganze Zeit beim Spielen klar gewesen. So rum war ich aber total froh, dass wir dann eben zusammen der Meinung waren, das ist eigentlich gut, denn der Bauer, wie Burkhard schon sagt, ist ein ganz extremer, exzentrischer und irgendwie toller Charakter, den aber natürlich jetzt die Leute auch nicht kennen. Wer hat schon mal einen Filmausschnitt von Fritz Bauer gesehen? Aber man muss das irgendwie wissen, dass das, was Burkhard da spielt, was wir da darstellen, dass das eben nicht von uns erfunden irgendwie eine Marotte ist, sondern dass das eben wahnsinnig viel über diesen Mann sagt, wie Burkhard schon sagt, diese Verspanntheit auch, dieses ständige Ringen nach den richtigen Worten, nicht zu weich, aber auch nicht zu scharf. Also all das, was sich darin ausdrückt, irgendwie, wenn man sich mehr mit Bauer beschäftigt, versteht man, warum der so eigenartig war als Typ.
Ja, man versteht auch sehr gut, finde ich, dass er sich umzingelt fühlt von Feinden. Also dass jeder Schritt, den er geht, irgendwie belauert wird und dass er immer das Gefühl hat, ich bin hier eigentlich von Leuten umgeben, die mir was Böses wollen, die mir auch nicht helfen wollen. Also,
das kann man sehr gut verstehen. Lars Kraumer anscheinend eher einen Cowboy-Film geschrieben als irgendwas anderes. Einer gegen alle, Lonely Rider. Und wer spielt nicht gerne als Schauspieler auch mal einen Helden, der so viele auch dunklere Figuren gespielt hat? Für mich ist das natürlich die andere Seite der Medaille. Das kam mir gerade zu Pass.
Wir reden auch gleich weiter darüber, wie diese Figur uns menschlich sehr nahe kommt in dem Film Der Staat gegen Fritz Bauer. Bei uns zu Gast ist Lars Kraume, Regisseur von Der Staat gegen Fritz Bauer und Burkhard Clausen. Und zwar hat er schon viele große Rollen gespielt, nicht zuletzt Das Weiße Band. Das wollen wir nicht vergessen, sicherlich eine deiner größten und schönsten Rollen. Dies jetzt ist eine herausfordernde, starke Charakterfigur, die wir da sehen. Und vorhin hat der Lars gesagt, dieser Mann ist ein Held, aber er ist im Film eigentlich kein Held, sondern er hat dunkle Stellen, auch er hat verborgene Stellen. Er hat auch Dinge, die er sehr bereut in seinem Leben. Er sieht sich selbst nicht als Held. Und das fand ich ganz reizvoll, dass er so menschlich uns da erscheint. Ich denke mir, das war ihm auch beim Spielen, beim Erzählen einer solchen Figur ganz wichtig. Denn so ein Durchmarschierer, also der kommt uns nicht nahe, ne?
Nein, also ein wirklicher Held sieht sich ja nie selbst als Held. Da wäre er ja keiner, dann ist er eben nur eine Abziehfigur. Aber hier, das sogenannte Gebrochene gehört ja unbedingt dazu. Also zu einer kämpferischen Biografie gehören Niederlagen unbedingt und Verzicht. Bauer, das sieht man in unserem Film, glaube ich, sehr deutlich, hat für das Ziel, was er vor Augen hatte, auf ganz vieles verzichtet, auf anderes auch wieder nicht. Er ist ein typisches intellektuellen Porträt auch. Man sieht, abgesehen jetzt mal von diesem Hannah Arendt Porträt, was ja auch in unsere Ahnenreihe irgendwie gehört, sieht man, glaube ich, nicht so viele Filme über das, was auch sehr interessant ist, deutsche Intellektuelle.
Aber man sieht ihm auch, und das ist ein Punkt, der übrigens auch schon diskutiert wird, habe ich so gemerkt bei Leuten, die sich mit ihm beschäftigt haben, das emotionalisiert den Film sehr, seine homosexuelle Neigung, bis hin dann eben auch zu einer ganz zärtlichen Bindung zu einem Anwalt, der es ähnlich sieht und ähnlich empfindet. Ist das eigentlich belegt? Also ist das ein Fakt in seinem Leben oder ist das auch eine Vermutung?
Nein, also es ist ein Fakt, dass Bauer in seiner Zeit in Dänemark im Exil, wo er 34 sich vor den Nazis hinflüchtete, dass er dort von der dänischen Ausländerpolizei mehrfach oder zweimal mit homosexuellen Prostituierten erwischt wurde. Das war nicht strafbar, die Prostitution war strafbar. Aber anders als in Deutschland war eben Homosexualität per se nicht strafbar. Und diese Verhaftung, da gibt es bestenfalls einen Historikerstreit drüber, ob das von der Gestapo schon mit langer Hand lanciert war oder so. Es ist so ein bisschen merkwürdig, die Leute, die sozusagen negieren wollen, dass es da irgendwie eine homosexuelle Neigung gab, die tun das, weil sie sagen, dieses Detail seiner Persönlichkeit würde irgendwie seine Leistung schmälern. Wir verstehen das nicht richtig. Wir fanden das eine sehr menschliche und sehr auch sehr interessante Seite. Es macht ihn zu, wie Burkhard schon sagt, natürlich auch zu jemandem, der wahnsinnig viel opfert für dieses Ziel als Generalstaatsanwalt eben die Vergangenheit zu thematisieren. Muss er eben auch eine, wie auch immer, es sexuelles Leben opfern. Also diese Quellen sind belegt, was da in Dänemark passiert ist, ist passiert.
Und darüber hinaus dient natürlich dieses Motiv, dieser Erzählstrang Homosexualität, dem Autorenduo auch, uns eine ganz bestimmte, nämlich sehr enge, verklemmte, rigide Welt der 50er Jahre zu zeigen, von der sich heute manche das in diesem Ausmaß gar nicht mehr vorstellen können. Es ist ein Paradigma für eine bestimmte Zeit. Ja.
Also auch ein Nachwirken übrigens der Nazi-Rechtsprechung wird im Film auch mal ganz deutlich gesagt. Nicht? Die haben den Paragraph verschärft und das ging auch so weiter. Übrigens auch interessant, Ronald Zerfeld spielt ja diesen Anwalt, diesen jungen Anwalt, den Staatsanwalt, eben mit diesen Neigungen und das ist für ihn ja auch mal eine ganz neue Rolle. Also wie war es da, ihn so zu besetzen und zu nehmen?
Ja, Ronald ist natürlich wirklich total gegen den Typ besetzt. Ja. Das ist was Ronald Zerfeld bis dahin nicht gespielt hatte. Das Interessante ist eben, in diesem jungen Staatsanwalt Angermann, den er da spielt, sehen alle eigentlich einen tatkräftigen heterosexuellen jungen Mann und keiner nimmt zur Kenntnis, dass der eigentlich homosexuell ist. Er ist verheiratet, er lebt dieses Doppelleben, was man eben in den 50ern dann auch leben musste, weil es eben unter Strafe stand, homosexuell zu sein. Und Ronald als totale Gegenbesetzung war natürlich spannend, weil es im Film immer spannend ist, wenn man über die ganze Strecke, die der Film geht, erst langsam dem Kern der Figur näher kommt und nicht auf den ersten Blick denkt, naja, ob der wirklich glücklich in seiner Ehe ist, weiß ich nicht. Ronald ist natürlich ein Funzkerl sozusagen und das widerspricht natürlich überhaupt nicht, dass so jemand auch homosexuell sein kann, aber man sieht es nicht auf den ersten Blick oder man vermutet da nichts. Deshalb war das irgendwie interessant und die beiden haben auch irgendwie auf eine spannende Art diese wahnsinnig zärtliche, aber doch mentorenhafte Freundschaft gespielt, die da eben drinsteckt. Und die hatte der Bauer ganz oft zu vielen jungen Männern dieser Generation. Deshalb ist dieser erfundene Karl Angermann, diese nicht historisch verbürgte Figur, die wir da als Nebenhandlungsstrang einführen, ist eben ein Symbol für diese junge Generation, die dem Bauer so am Herzen lag, weil sie eben im Krieg noch keine Verantwortung übernehmen konnten, einfach weil sie zu jung waren und jetzt aber in der jungen Bundesrepublik eben Verantwortung übernehmen mussten.
Das sieht man auch im Film ganz gut, wie er sich an junge Leute wendet, versucht mit denen zu reden. Noch eine Frage an dich, Burkhard, wenn man so eine Figur spielt, du hast das vorhin, finde ich, sehr schön beschrieben, also wie sehr die sich aus dem Körperlichen auch entwickelt hat bei dir, also die Gesten, der Blick, du schaust mich jetzt auch schon wieder so an, finde ich, wie im Film, also dieser so durchdringende Blick, verfolgt die einen, oder ich sag's positiver, begleitet einen so eine Figur denn doch auch in den Alltag hinein, auch wenn der Dreh zu Ende ist? Ich kann mir vorstellen, dass der doch lange noch irgendwie da ist, so stark wie der ist.
Ja, der ist tatsächlich da, also von dem löse ich mich weniger gern als von dunkleren Figuren. Ich habe ja auch davor und im selben Jahr einen Nazi namens Nebe gespielt, der den Widerstandskämpfer Elsa zur Strecke bringen wollte und gebracht hat. Die Verwandtschaft zu jemand wie Fritz Bauer, die ist angenehm und die taucht immer mal wieder auf. Und dann sagt man sich, ja, wenn ich jetzt noch genauso mutig gewesen wäre wie Bauer, dann wäre ich ja vielleicht auch ein Held.
Der Mann hat nicht nur die Aufschrittsprozesse in Gang gebracht, er hat auch die entscheidenden Hinweise gegeben, dass Eichmann gefasst werden konnte. Und er hat sich eben unermüdlich eingesetzt für Recht und Demokratie in diesem Land. Das haben ihm alle zu verdanken. Jetzt gibt es eine sehr persönliche, überhaupt nicht heldische, sondern eben sehr menschliche Würdigung für diesen großen Mann, für Fritz Bauer. Gespielt wird er von Burkhard Clausen, bei dem ich mich sehr herzlich bedanke. Ein Film von Lars Kraume. Danke auch dir für den Besuch hier bei uns. Der Staat gegen Fritz Bauer.
Ich wurde niemals positiv auf leistungssteigernde Substanzen getestet. Keiner meiner Tests war positiv aufgrund leistungssteigernder Substanz.
Jahrelang hat Lance Armstrong an dieser Aussage festgehalten. 7-mal hat er die Tour de France gewonnen. 2013 dann für keinen eigentlich eine echte Überraschung die große Dopingbeichte unter Tränen bei Talkshow-Legende Oprah Winfrey. Der britische Regisseur Stephen Frears hat jetzt einen Film über Lance Armstrong gemacht. Seit Donnerstag ist der zu sehen. The Program um jeden Preis. Und damit hallo und herzlich willkommen. Anna Wollen, das bei mir hat den Film auch gesehen. Ja, genau. Hallo. Genau. Und das ist ja nicht der erste Film zum Thema. Also es gab dokumentarische Arbeiten sehr wohl schon.
Genau, da ist einfach diese Faszination Radsport oder Faszination Tour de France, die ja hier mit den Bildern eigentlich auch nicht zu vergleichen sind. Pepe Dankwarts Höllentour zum Beispiel. Oder dann emotional der Dokumentarfilm The Armstrong Life von Alex Gibney. Und jetzt eben dieser Versuch der Annäherung an Lance Armstrong über die Spielfilmebene. Aber auch hier basiert das Drehbuch auf einem Buch Seven Deadly Sins von David Walsh. Ein Journalist, der Armstrong schon Anfang der 90er bei seinen ersten Gehversuchen im Radrennzirkus traf. Und es ist jetzt nicht nur so der Aufstieg und Fall eines Helden, sondern parallel eben auch ja eigentlich die Enthüllung oder die Chronik eines Skandals. Da zeigt der Film dann, wie Armstrong bei einem Rennen in Belgien, damals noch sauber, 1993 war das, glaube ich, und vor seiner Krebserkrankung den anderen Profisportlern wirklich hinterherhechelte, gefühlt als letzter ins Ziel kam. Dann gab es erste Kontakte mit dem Arzt Michel Ferrari, der Armstrong in sein Programm aufnimmt, daher eben auch der Titel des Films. Also wirklich dieser Doping-Werdegang von den ersten unbeholfenen Versuchen in einer Schweizer Apotheke an das bekannte Dopingmittel unter Radfahrern zu kommen, EPO, bis hin zu diesem ausgeklügelten System, das den ganzen Rennstall und vor allem Lance Armstrong immer wieder aufs Treppchen bringt.
Und faszinierend ist auch im Film zu sehen, wie alle behaupten, überhaupt nicht zu wissen von dem, was da passiert ist, und zwar unter den Augen von sehr vielen Leuten. Auch das zeigt der Film ja, ne?
Das finde ich eigentlich das Erschreckende daran, wie einfach der Einstieg war und dann vor allem, als alles Skrupel gefallen sind, das weiterzumachen. Die Medikamente, die im Tourbus versteckt worden sind, die Spritzen in Cola-Dosen entsorgt, lästige Dopingkontrolleure, die vertröstet werden, weil Armstrong angeblich noch unter der Dusche stehe. Ja, und dann hat der Film eben noch diese Ebene mit Walsh, der immer wieder kämpfen musste, dass seine Artikel über Armstrongs Drogenverdacht überhaupt veröffentlicht werden, einfach weil die öffentliche Meinung damals noch nicht so weit war. Und das Interessante daran ist, du fieberst am Ende eigentlich eher mit David Walsh mit und offensichtlich nicht mit dem Antihelden Armstrong.
Was natürlich eine gute Absicht auch ist von Stephen Frears, die ja gut funktioniert. Was aber auch gut funktioniert, finde ich, ist eben Ben Foster erneut. Also ein überragender Schauspieler, der die Sache eben wirklich gut macht, der uns die Person dann doch näher bringt, als man es vielleicht sogar erwartet hatte.
Ja, wobei ich immer noch sagen muss, ich fand ihn ein ganz kleines bisschen zu sympathisch mit seinem verschmitzten Lächeln. Ja. Aber, und das ist dann auch schon bemerkenswert, Foster, der hatte vor den Dreharbeiten noch nie auf einem Rennrad gesessen und hatte auch eine relativ kurze Vorbereitungszeit.
Ich hatte ungefähr 3 Monate für die Diät und die Beratung von Ernährungswissenschaftlern. 6 Wochen vor Beginn der Dreharbeiten bekam ich von Steven die Zusage für die Rolle. Das Training war hart, so hart, dass ich mich heute nicht mehr auf ein Rad setzen würde. Natürlich formt es deinen Körper, kräftige Beine, schmale Arme, aber ich könnte jetzt nicht die Tour de France fahren.
Ja, für die Tour de France hat es natürlich nicht gereicht, für die Dreharbeiten dann aber schon.
Wie hat er sich denn der Rolle, also der Figur, jetzt neben der sportlichen Seite direkt angenähert?
Na, für ihn stand schon das Emotionale im Vordergrund. Also wie ein Mann so lange in seinem eigenen Lügenkonstrukt durchhalten und auch vor allem damit leben kann, dann hat er einen Schritt gewagt, der gesundheitlich alles andere als empfehlenswert ist, denn Ben Foster hat in der Vorbereitung selbst gedopt.
Es ist jetzt nichts, was ich unbedingt weiterempfehlen würde. Es wurde natürlich ärztlich überwacht, aber dieses Ritual der Darreichung von leistungssteigernden Mitteln im Zusammenspiel mit der richtigen Ernährung, dem Training und der Recherche, ohne das hätte ich es nicht machen können.
Damit, also mit diesem Schritt, finde ich, geht er noch weiter als zum Beispiel Christian Bale in The Machinist oder Jake Gyllenhaal in Nightcrawler, also Schauspieler, die für ihre Rolle sich körperlich extrem runterhungern. Denn so ein Eingriff mit Medikamenten, da ist er auch schon noch eine Spur härter. Während Armstrong während seiner ganzen Karriere also betrogen hat, nimmt Foster seine Rolle so ernst, dass er alles für die Authentizität tut.
Und was hatte das dann insgesamt für Auswirkungen auf ihn, also als Schauspieler eben, aber eben auch für seine Körperlichkeit?
Also erstmal natürlich eine leistungssteigernde.
Es ist jetzt nicht das gleiche wie Kokain oder ein normaler Drink. Es ist nicht wie High sein. Du merkst einfach nur, dass du immer weiterkommst. Du wirst nie müde. Mein Körper hat sich dramatisch verändert. Diese Erfahrung, immer weiterzukommen, immer mehr zu schaffen, länger durchzuhalten, gibt dir mehr Dopamin, mehr Serotonin, also mehr Energie. Du erholst dich schneller.
Faster recovery. Er ist natürlich jetzt wieder runter davon. Er hatte hinterher nur ein Problem, also auch emotional aus der Rolle wieder rauszukommen. Da hat er dann zu einem ganz anderen Trick gegriffen.
Meditating, heavy drinking, casual sex. I mean, like.
Da würde ich sagen, es gibt Schlimmeres.
Meditation, schwerer Alkoholkonsum und täglich Sex oder gelegentlich Sex, wenn es immer irgendwie sich ergibt. Das ist also sein Erfolgsrezept, um wieder ins Leben zurückzukehren. Anna, noch ein Wort insgesamt zum Film The Program. Wirklich überraschend ist das ja nicht, was da erzählt wird. Also man weiß es ja inzwischen auch. Aber ich fand so als Innenansicht eines in sich greifenden Systems und irgendwie auch abgeschlossenen Systems, das eben erschreckend gut funktioniert, dann doch einen interessanten und wichtigen Film.
Ich fand halt wirklich vor allem erschreckend, wie gut es funktioniert hat, dass man das wirklich nochmal vor Augen geführt bekommt, dass was da jahrelang praktiziert wurde, hingenommen wurde und ja die Vermutung besteht, dass es immer noch gemacht wird.
Sagt Anna Wollner über den Film The Program um jeden Preis jetzt bei uns im Kino. Die Geschichte des Lance Armstrong, inszeniert von Stephen Frears. Wenn man sich so ein bisschen auskennt in Brandenburg, dann weiß man, dass es da ein großes Thema gibt, das ganz heftig diskutiert wird, nämlich dass ganze riesige Flächen aufgekauft werden, teilweise trotzdem brach liegen bleiben, aber erstmal in anderen Besitz wandern, nämlich von großen Konzernen, von großen Agrarunternehmern. Das ist ein Prozess, der wirklich hier vor der Haustür stattfindet. Ich habe jetzt einen Film gesehen, wo ich erstmal begriffen habe, dass dieser Prozess global ist und dass er woanders in Asien, in Afrika noch ganz andere Folgen hat, und zwar ganz tiefgehende Folgen, in einem sehr analytischen, sehr kritischen, aber zugleich übrigens niemals polemischen Film. Ich freue mich sehr, dass der Schöpfer aus Österreich heute bei uns ist. Landraub heißt dieser Film. Schön, dass Sie bei uns sind. Kurt Langbein ist ein erfahrener Journalist, Filmemacher, hat auch ein Buch dazu rausgegeben. Erstmal herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Ich bin froh, dass ich da bin.
Das Einzige, was man als polemisch bezeichnen könnte, wäre vielleicht der Titel. Das ist interessant, weil Sie sagen Landraub und Sie haben dann auch im Film einen Mann, der eigentlich dem Titel widerspricht und sagt, ich bin Unternehmer, ich kaufe. Es gibt einen Kaufvertrag zum Beispiel für dieses Land. Ist genau das Gegenteil von Landraub. Es ist Landkauf. Warum also dieser Titel?
Wenn die Machtverhältnisse so ungleich sind, wie sie in den meisten Ländern, in denen wir waren, sind, dann wird oft auch Kauf einfach zu einer Chimäre für einen durchaus gewaltförmigen Vorgang. Und das, wir haben ja auch dokumentiert, dass gelegentlich und in einem furchtbaren Ausmaß der Landraub auch mit Brachialgewalt, mit Waffengewalt durchgeführt wird.
Also Sie haben ja im Film auch ganz eindrucksvolle Zahlen, die man auch immer nachlesen kann zum Glück, und die waren für mich auch völlig neu. Also wir hatten zum Beispiel Kambodscha, ein ganz besonders krasses Beispiel, weil der Staat sich ja beteiligt. Da sind eben 600.000 Bauern vertrieben worden von ihrem Land. Irgendwie 65% der Agrarfläche sind eigentlich verkauft worden. Was sind das für Prozesse? Was passiert da eigentlich und warum hat ja hier in dem Fall sogar der Staat so ein Interesse daran, eben traditionelle Bauern zu vertreiben?
Das ist schon auch ein besonderer Staat, der Nachfolgestaat der Roten Khmer ist. Die haben die Grundbücher zerstört und haben eine rechtliche Voraussetzung damit geschaffen, dass Willkür durchaus möglich ist. Die haben sich sehr schlau angestellt und sind auch sehr von der EU unterstützt worden, das Regime dort, das sich Demokratie nennt, aber weit von einer Demokratie entfernt ist. Und wir nennen sowas Korruption. Da werden die eigenen Eliten bedient und die großen Konzerne, die vorstellig werden, sicher gegen einen Rückfluss von Geld. Das kann ich einfach so behaupten.
Herr Langbein, nun sehen wir im Film, dass die einzelnen Länder sehr unterschiedliche Erscheinungen haben. Trotzdem gibt es so einen globalen Blick auf den Prozess, der da passiert. Also was macht sozusagen für Sie diesen globalen Landraub aus?
Seit 2008, seit der großen Finanzkrise, hat das internationale Kapital Land als Investitionsobjekt entdeckt. Und die Europäer sind da übrigens führend. 44% aller Mittel kommen aus Europa. Das heißt, wir sind die Landräuber Nummer eins. Und das hat den großen Wandel gebracht. Urbares Land wird immer weniger und die Bevölkerung wird immer mehr. Daraus ist klar resultierend, das ist eine langfristig sinnvolle Anlagemöglichkeit. Das steigt im Wert, selbst wenn man es nicht benutzt. Das passiert ja öfter. Und wenn man es benutzt dann und hochprofitable Produkte anbaut, dann ist es noch dazu ein Riesenbusiness.
Die großen Unternehmer, die sagen, wir werden irgendwann mal 10 Milliarden Menschen sein. Wir brauchen einfach mal diese industrielle Verfertigung von Nahrungsmitteln, sonst verhungern wir einfach. Also das ist ja auch durchaus ein Argument, was man ernst nehmen muss.
Ja, manche erwecken auch durchaus den Eindruck, dass sie das glauben, was sie sagen. Ich glaube es nicht und meine Recherchen haben das ganz eindeutig noch belegt, dass das nicht so ist. Die Agrarindustrie verbraucht einmal viel mehr Energie, als sie produziert. Und die Agrarindustrie nimmt den Bauern die Arbeitsmöglichkeiten weg. Das heißt, es ist ein ökologischer und ein sozialer Irrweg. Und wir stehen da vor einer Weichenstellung. Das treibt mich auch zu dem Film und zu den Aktivitäten. Ich glaube, dass das Land in die Hände von Bauern gehört.
Wir sehen das auch in Rumänien übrigens sehr eindrucksvoll. Also es sind auch einzelne Geschichten, was ich wichtig finde. Das ist kein abstrakter Film. Oder diese Mönche in Kambodscha, die übrigens viel erreichen mit ihrem Widerstand. Ne?
Ja, das ist sehr ermutigend eigentlich zu sehen, dass Widerstand sogar unter solchen diktatorischen Bedingungen Erfolg haben kann.
Aber was ist da so falsch auch an unserer europäischen Perspektive? Das habe ich auch im Film verstanden. Also die EU zum Beispiel, die fördert eben sozusagen die Flächen. Die fördert große Flächen, aber eben keine einzelnen Höfe. Genau das, was Sie gerade sagen. Also das individuelle produzieren, ist offenbar nicht förderfähig.
Und damit fördert sie die Großinvestoren. Ja. Das heißt, das Geld fließt bergauf, wenn man das so sagen kann. Und die EU macht auch Programme, die dem Landraub direkt Vorschub leisten, international, zum Beispiel in Kambodscha.
Das kann man im Film wirklich sehr gut nachvollziehen, aber eben auch, und Sie haben es gerade angedeutet, was so vielleicht die ermutigende Seite sein könnte, das sehen wir in Afrika zum Beispiel, dass es möglich ist, Widerstand zu leisten, aber eben auch für Bauern sozusagen ihre individuellen Fähigkeiten eben doch durchzusetzen. Wie geht das? Wie soll das gehen?
Wenn Bauern ihre grundsätzlich kleinen Strukturen behalten können, aber mit der modernen Wissenschaft Mittel in die Hand bekommen, ihre Erträge zu steigern, ohne der Umwelt zu schaden, ohne die Böden kaputt zu machen, dann ist das die zentrale Perspektive für den ganzen Äquatorraum. Sie müssen sich vorstellen, 400 Millionen Afrikaner leben von der Landwirtschaft. Wenn man die alle vertreibt, dann ist das, was wir jetzt als Flüchtlingstragödie erleben, nur ein kleiner Vorgeschmack.
Sie sagen, das war eine Zahl, mich total verblüfft hat, 70% der Nahrungsmittelproduktion wird heute ja von Kleinbauern geleistet.
Genau, wir haben da ein völliges Zerrbild im Kopf. Ich hatte das ehrlich gesagt auch. Und ich habe auch manche dieser Chimären geglaubt und es ist kein Wort wahr dran. Es ist interessant, dass es dem Finanzkapital so gut gelingt und auch der Agrarlobby so gut gelingt, so ein Zerrbild in unsere Köpfe zu tun. Für mich war es angenehm verblüffend auch, dass wir teilweise offene Türen bei den Konzernen gefunden haben mit ein bisschen Intelligenz, würde ich sagen, vielleicht auch Schlauheit, weil mir es auch ein Anliegen war, die Innenwelt dieser Leute zu zeigen, ihre Gedanken zu zeigen, wie die ticken, wie die denken, dass die in Kategorien wie Nachhaltigkeit denken, aber was ganz anderes damit meinen. Wir müssen, glaube ich, manche Begriffe neu erfinden.
Mich interessiert, ob es so einen konkreten Auslöser gab bei Ihnen, also ob Sie irgendwie im Supermarkt eben waren und mal überlegt haben, wo kommen eigentlich diese Früchte her, die ja dann auch um die ganze Welt reisen, um dann mit den Leuten in Dubai frisches Obst auf dem Teller haben.
Nein, ich habe eine Radioreportage über Landraub in Kambodscha gehört und war völlig überrascht von der Intensität, der Brutalität dort und von den Ausmaßen. Und ich war auch überrascht, dass ich nichts davon wusste. Und dann habe ich mir gedacht, ich bin ein überdurchschnittlich informierter Mensch und weiß nichts davon, das muss ich weitererzählen.
Und da kommen eben solche Erkenntnisse heraus. Ich muss es auch nochmal sagen, diese Zahlen hier aufgeschrieben. Seit 2000 sind 200 Millionen Hektar verkauft worden, also Nutzfläche. In Europa insgesamt gibt es eigentlich nur 170 Millionen Nutzfläche insgesamt, damit man mal eine Vorstellung hat von dieser unglaublichen Entwicklung.
Ja, es ist eine gigantische Entwicklung auf dem Weg und wenn sie nicht gebremst oder gestoppt wird, droht eine ökologische und soziale Katastrophe.
Sagt der Schöpfer des Films Landraub, der jetzt im Kino zu sehen ist, Kurt Langbein. Bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen. Vielen Dank für den Besuch hier aus Wien. Und dazu gibt es eben auch noch ein Buch, in dem man das alles auch nochmal genau nachlesen kann. Die globale Jagd nach Ackerland Landraub eben ist erschienen im Eco-Wien Verlag. Vielen Dank. Die große Frage ist doch immer bei der Entwicklung eines Menschen, was formt uns, was macht uns aus, was sind unsere Gefühle, wie wird unser Verstand geformt, wie wird der Mensch überhaupt zu dem, was er dann ist? Das ist eine ewige Menschheitsfrage und es gibt darauf jetzt eine ganz wunderbare, sehr sinnliche, sehr komische Antwort. Der Film heißt Alles steht Kopf, ist in den USA schon ein Riesenerfolg, jetzt endlich auch bei uns zu sehen, ein neues Meisterwerk von Pixar. Und ich freue mich riesig, dass zwei der erfolgreichsten amerikanischen Filmemacher jetzt hier bei uns sind. Wenn man an den Oscar denkt, den sie haben, aber eben auch an diese wahnsinnig vielen erfolgreichen Filme, an denen sie mitgewirkt haben oder die sie gemacht haben. Filme wie Up, also Oben, Monster AG natürlich, also die großen, wunderbaren Pixar-Filme. Ich freue mich zum einen, dass der Produzent da ist von Alles steht Kopf, nämlich Jonas Rivera. Good to have you here. Hi, Jonas.
Hi, thank you so much. It's so great to be here.
Und wir haben den Regisseur dieses Films bei uns, der aber eben auch Monster AG zum Beispiel gemacht hat und der außerdem auch Vizepräsident ist, Vice President von Pixar. Ich freue mich sehr, dass er heute bei uns ist. Pete Docter. Hi, Pete.
Hey, how's it going?
Great to have you here. Thank you so much again.
Thanks for having us.
That you started as an intern with that beautiful movie Toy Story, which I really loved, all the three of them.
Yeah, Jonas did.
Yeah, that's true.
You started as an intern.
I started as an intern and it was...
Ja, sagt Jonas, ich habe wirklich als Praktikant bei Pixar angefangen. 1994 war das, ein Jahr bevor Toy Story rauskam und habe also diese tolle Zeit bis zur Fertigstellung des Films noch erlebt. Ich saß also bei der Entstehung der Firma gewissermaßen in der ersten Reihe.
I cried at the end of the last movie because I was so unhappy that it stopped. But I heard maybe they will carry on. Jetzt haben wir Alles steht Kopf und das ist wirklich eine ganz enorme Idee. Also das Innenleben eines Mädchens, eines kleinen Mädchens zu erzählen, dass wir im Kopf dieses Mädchens sind, dass wir sehen können, wie die Gefühle gegeneinander arbeiten, diese fünf Grundgefühle. Und das ist ja eigentlich erstmal eine abstrakte Idee, was es so wirklich noch niemals gab. Und ich wüsste erstmal gern von euch, wart ihr euch auch bewusst der Tatsache, dass das auch ein Risiko ist, sowas mal so zu erzählen? And it's really so unusual to work with an idea like that on an animation movie. So did you really feel this is quite risky, what we are doing here?
I don't know that we thought of it as much as risk. It's just,
ja, Pete Docter meinte, wir haben nicht so sehr das Risiko gesehen, sondern die tolle Möglichkeit zu unterhalten. Das ist es doch, was Animation so schön kann. Starke, originelle Charaktere entwickeln, wie Peter Pan oder die Cartoons der Warner Brothers, die wir so lieben. Wir sahen uns in dieser Tradition und dann haben wir gemerkt, welche Komplexität und Tiefe da drin steckt. Blicke in die menschliche Seele. Kein einfaches Thema, wie wir bald gemerkt haben. Aber du hast schon recht, es war eine große Herausforderung. Das ist eine sehr abstrakte Idee für einen Film. Zu erklären, wo die Träume herkommen oder warum ein Lied hängen bleibt oder warum man einen Namen vergessen hat. Wir mussten eine Form finden, um das sichtbar auf die Leinwand zu bringen.
Our challenge was to represent that in some physical way that we could shoot, that we could actually put on film.
Yeah.
And that was probably the big challenge of the whole project.
Und der Produzent Jonas ergänzt dann in einer absolut überzeugenden Weise vor allem, sodass die Leute sagen, ja, genau so habe ich mir das immer vorgestellt.
Dieser übrigens, also Kontrollraum, diese Schaltzentrale, also mit all den Knöpfen, wo dann eben die verschiedenen Gefühle sitzen und sie streiten und die Knöpfe drücken, ist das vielleicht sowas wie eine lustige, sieht für mich so aus, sehr heitere Referenz zum War Room von Stanley Kubrick. In a way, it's a very funny, lightful, colorful, that control room reference to the War Room of Stanley Kubrick. As great as that, maybe.
We did reference that film, especially for Dad's headquarters. You know, we wanted it.
Die Frage war, ob sie an Kubricks War Room gedacht haben aus Dr. Seltsam, eben bei der Kreierung dieses Kontrollraums im Kopf. Und dann sagt Pete, ja, also bei dem Control Room des Vaters, da haben wir tatsächlich an den War Room gedacht. Der sollte schon sehr militaristisch sein, aber bei Riley ist es eben der Raum eines kleinen Mädchens mit seinen Träumen und Fantasien. Jeder einzelne dieser Kontrollräume, jeder einzelne dieser Kontrollräume entspricht dem Seelenleben der Figuren.
Is very different depending on the personality of whose headquarters it is.
Absolutely. Right. If we went into your head, it might look like a radio station.
Yeah, maybe.
It's like whatever maybe. You are.
In the best case. Im besten Fall wird es wie ein Radiostation aussehen.
In best case.
I mean, it's also a very nice idea that Riley is a lucky girl. She's happy. She's really nice. She's maybe not the typical hero for a movie because we expect something more dramatic maybe in the beginning. Also es ist schon sehr ungewöhnlich, dass die Geschichte beginnt mit einem sehr glücklichen Mädchen. Das ist ein Mädchen, hat wunderbare Eltern. Riley geht's richtig gut. Also es ist nicht unbedingt die Vorlage jetzt für große Dramatik.
Well, the film is really based on that absolutely. Pete
sagt, aber so ist es doch oft bei Kindern, auch bei meiner Tochter, die ein Vorbild für die Figur war. Anfangs sind sie fröhlich und glücklich, aber so ab 11 beginnt eine Veränderung. Das Erwachsenenalter kündigt sich an. Das Verantwortungsgefühl wächst, man kann nicht einfach mehr so rumhüpfen. Und das ist dann doch schon ziemlich erschreckend. Das habe ich bei meinen Kindern erlebt, aber wir haben es ja selbst auch alle durchgemacht.
We've seen it in a lot of other kids and ourselves as well.
Und Jonas meint, wir wollten ein echtes Kind, keinen Superhelden, sondern eben ein ganz normales Kind.
Also
die Familie muss ja umziehen, damit fangen dann schon die Probleme an. Sie muss also nach San Francisco ziehen, wo sie sich gar nicht wohlfühlt. The family has to move to San Francisco, which is, by the way, a beautiful city, but she hates it because it's very strange for her and she doesn't know anyone there. So the tragedy begins with that moment. She has to change the flat. Everything, the environment. Sie zieht also um und damit beginnt etwas, and that's the greatest idea for me, that you really are demonstrating that memories are not fixed. We think memory is something in our mind and we will never forget something beautiful, but you are really showing that memory is something like a very creative process. Ihr zeigt in eurem Film, dass die Erinnerung wirklich ein kreativer Prozess ist, denn ihre Erinnerungen, ihre schönen, werden trotzdem auch wieder traurig. Also wir glauben immer, Erinnerung ist etwas Feststehendes, ist es aber gar nicht. It's a very creative thing.
Well, that totally shocked us when we learned that. We talked to a lot of scientists about memory.
Wie Doktor antwortet, das hat uns wirklich schockiert, als wir das begriffen haben. Wir haben mit vielen Wissenschaftlern über Erinnerungen gesprochen. Und wie du sagst, wir denken ja immer, Erinnerungen seien etwas Feststehendes. Wir wissen genau, das war so und so. Aber in Wirklichkeit ist es etwas Kreatives. Sie basieren auf einem Fakt. Und dann fügen wir vieles hinzu. Unsere Fantasie arbeitet. Wir erinnern uns an eine Erinnerung, an eine Erinnerung, an eine Erinnerung. Und nicht zu vergessen, wie wir uns erinnern, hat immer auch etwas mit unserem gegenwärtigen Zustand zu tun. Da wird viel verändert, aber ganz genau so erklären wir das im Film natürlich jetzt nicht.
And I know that's why a lot of folks are trying to ban eyewitness testimony in courts because it's also notoriously unreliable, which is not the way we represented in the film. No. Because we needed it for specific reasons.
We needed to be literal, but we were fascinated.
Und Jonas fügt dann hinzu, es gibt ja sogar so etwas, dass sich Leute selbst in Geschichten hineinversetzen, aber in Wirklichkeit gar nicht dabei waren. Darum meinen ja manche Leute auch, man sollte gar keine Augenzeugen im Gericht zulassen, weil sie eben nicht zuverlässig sind. Man kennt das ja. Jeder hat irgendwann mal den allergrößten Fisch gefangen.
Alles steht Kopf. Wir reden auch gleich weiter über diesen neuen Pixar Disney Digital 3D-Film, der jetzt also bei uns im Kino zu sehen ist. Eine Reise in das Unterbewusstsein, eine Reise in den Kopf eines jungen Mädchens unternehmen wir mit dem Film Alles steht Kopf. Bei uns zu Gast sind Pete Doctor, Oscar-Preisträger, Regisseur dieses Films und sein Produzent Jonas Rivera. Also wir haben in ihrem Kopf, wir haben die Freude, wir haben die Wut, wir haben Angst, Ekel und Kummer. Das sind so die 5 Charaktere, die sich ständig streiten und versuchen, sie in eine bestimmte Richtung zu bringen. Und ich wüsste gern, wie schwierig war es, so ein Ensemble zusammenzustellen. Es sind ja nicht alle Emotionen. Ihr habt ja eine Auswahl getroffen, aber es war wahrscheinlich auch gar nicht so einfach. So I would really like to know how difficult was it to complete or to build that ensemble. I mean, of course, it's a selection. We have much more emotion than these 5 emotions.
Yeah, it was.
I know. Wasn't there?
Der Produzent sagt, das ist ja auch unter Wissenschaftlern durchaus umstritten. Manche sagen, wir hätten 4 Emotionen, manche sagen 27 Grundgefühle, manche sagen vielleicht auch gar keine. Also wie ist das zum Beispiel mit der Liebe? Das ist ja wohl eher ein Zustand. Wir wollten das nicht vollständig abbilden. Wir haben uns anregen lassen von den Wissenschaftlern und dies waren eben die 5 Gefühle, die lange auf allen Listen standen und die gut zur Story passten.
Obviously it was the storytelling that determined what the needs were, more than I'd say the science of it. We wanted to be informed by the science, but I feel like the 5 we landed on were pretty consistent among the list.
Und Pete Doctor, der Regisseur, sagt, Wut hat beim Schreiben am allermeisten Spaß gemacht, weil es wirklich lustig war. Freude war am schwersten. Am Anfang war dann die Gefahr, dass sie einfach nur nervte, dass es eine wirklich unangenehme Figur wird. Wir haben sehr viel an ihr gearbeitet, aber jetzt liebe ich sie am meisten.
We did a lot of changes to that character. Discoveries, but in the end, I think I'm most proud of that character.
Me too. I think because of that, Joy is my favorite. I mean, Joy is just, I just love her because she's...
Und Jonas sagt ja auch, ich liebe die Freude am meisten. Sie ist wirklich furchtbar optimistisch, sie ist nostalgisch. Das bin ich auch und ich bin wirklich stolz auf sie.
tends to look back at memories, which I do as well. I'm just really proud of her. I think she's really a sweet and beautiful character.
Yeah, she is. Also, ich liebe Soros. She is unbelievable. She is like an existentialistic, philosophical young girl. She read maybe Sartre and de Beauvoir.
Yeah,
like
she loves that.
Yeah, she's amazing. I love her. And the most important fact, of course, is that two of them, that they go together, Joy and Sorrow. Also das Wichtigste am Film ist aber, dass eben Freude und Trauer zusammengehen oder Traurigkeit, weil man eben versteht, dass ein Mensch das braucht. Because we understand that we really need that kind of balance. That's maybe the most important message of the movie.
Yeah, from the beginning, the thought was.
Pete Docter betont, am Anfang sollte ja alles auf die Freude hinauslaufen. Das sollte die Hauptfigur sein. Aber dann wurde uns immer klarer, dass Traurigkeit eben dazugehört. Auch die Freude lernt ja im Verlauf des Films, mit ihr auszukommen. Sie gehört dazu.
Why would you want your kid to be sad? I mean, I don't understand what she does even really.
Which, by the way, is how we.
Und Jonas sagt ja, so sind wir auch als Eltern eben. Wir wollen ja, dass unsere Kinder immer fröhlich sind.
Sure, absolutely. And I mean, the both of them, they go on a journey, they take a journey through the mind, not the brain, it's a mind. And I like very much all these regions, like abstract thinking. I mean, really, this is unbelievable. Also, sie beiden ziehen ja los und wandern dann durch verschiedene Bereiche des Bewusstseins, nicht des Gehirns, des Bewusstseins. Und da gibt es zum Beispiel auch so einen Bereich des abstrakten Denkens, which is very important, of course, to understand that the world, that we can describe the world with terms. But this is really challenging to explain it or to have a visual way to express it. It's a bit Picasso in a way. Also ein bisschen ist es ja Picasso, glaube ich. Einfach zu zeigen, dass sie begreift, dass die Dinge beschrieben werden können durch Begriffe.
Yeah, we made a list of all sort of cognitive processes.
Pete Docter erklärt uns, dass er eine lange Liste aller kognitiven Prozesse gemacht hat. Sprachprozesse, Wahrnehmung. Unser Bewusstsein ist ja eben ganz wichtig dafür, was wir sehen. Das ist ziemlich bizarr, weil wir es nicht bewusst wahrnehmen, diesen Vorgang. Auch Abstraktion gehörte auf die Liste. Wir verstehen das Konzept etwa von der Zahl 3. Kinder dahingegen können sich eben nur 3 Äpfel vorstellen. Wenn wir älter werden, wie Riley, ändert sich das. Aber wie kann man das zeigen? Wir haben uns bei moderner Kunst bedient. Anfangs sollte es wie Salvador Dali aussehen, also diese zerfließenden Uhren. Jetzt ist es doch mehr Kubismus, Brack, ein Gang durch die Kunstgeschichte. Aber natürlich ist es Rileys eigene Welt. Wir haben uns von der Kunst nur anregen lassen.
When we stepped back from that, we said, well, wait a minute, Riley's not an artist. What we're trying to do is represent the abstraction of a concept. So we kind of invented our own language in that sense, based on a lot of the stuff that we looked at in modern art.
But it was a lot of fun, because we got to unleash, you know, the art department.
Und Jonas erzählt, dass es einen riesen Spaß gemacht hat. Das ganze Art Department konnte sich in diesem Bereich so richtig austoben und in völlig neue Gegenden vorstoßen.
Go somewhere we've never gone before.
I mean, this is a very important fact that you mentioned here. We talk very intellectual about subconscious and things like that. Also wir reden jetzt hier sehr ernsthaft über Unterbewusstsein und so. But we should not forget, it's extremely funny. I mean, it's really funny. And I think on different layers. So kids will laugh about some things but won't understand everything, I think. But for adults, of course, it's great to see all this intellectual stuff.
Yeah, that's something we're really proud of. So thank you. Yeah, I mean,
für den Produzenten Jonas steht fest, wir sind wirklich stolz darauf. Es ist eine Komödie und wir haben hart daran gearbeitet, diesen Humor zu finden. Kinder scheinen doch manches zu verstehen, aber doch manches wiederum anders als Erwachsene. Auch unsere eigenen Kinder, bei denen war es genauso. Mein 4-jähriger Sohn William zum Beispiel, der mochte ganz besonders diesen gefährlichen Tunnel, wie er diesen abstrakten Bereich meint, aber er hat das überhaupt nicht als Abstraktion verstanden. Mit 15 wird er das dann verstehen. So funktioniert der Film also auf verschiedenen Ebenen.
Narratively correct. And he doesn't understand the abstraction of it. He will, when he's 15, he'll see that very differently. But to me, that was an example of it. It happened to be working on multiple levels, and that's something we were proud of.
And that is funny. Like we go through and do.
Und Pete sagt nochmal, also wir haben sehr viel Slapstick im Film. Das mochte ja der kleine William so. Mir waren solche Themen wie Tatsache und Meinung wichtig oder Déjà-vu, eben Fragen des Bewusstseins, die Kinder vielleicht nicht ganz verstehen. Es gibt eben diese höchst unterschiedlichen Ebenen.
But it's definitely something for the adults, and so you hopefully have a lot of layers to things.
Sure, absolutely. Maybe it's the first Freudian animation movie in film history that we have. Also es ist der erste freudianische Animationsfilm, den wir jetzt also in der Filmgeschichte haben, der eben ganz direkt hineingeht, auch ins Unterbewusstsein, der uns aber vor allem zeigt, but first of all, it's really showing that we are all very complicated, but also unique and something very special. Everyone, every person is something very special, something very unique. Also der Film zeigt, dass wir alle sehr besonders sind, einmalig, unersetzlich. Auch das ist so eine Botschaft dieses ansonsten natürlich wirklich sehr, sehr lustigen Films. Alles steht Kopf. Ein Film von Pete Docter, produziert von Jonas Rivera. It was a great pleasure to have you here. Thank you so much.
Thank you.
It's our honor. Thank you.
Und das war's dann auch schon wieder mit 12 Uhr mittags. Mein Name ist Knut Elstermann. Weiter geht es ja gleich mit der super Sendung und Silke Super. Und sie hat super Gäste, zum Beispiel Jin Wigmore aus Neuseeland, wunderbare Musikerin. Und wir berichten selbstverständlich auch von der großen Demo in Berlin. Ihnen allen noch ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.
12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Jeden Samstag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.